Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Einer für alle, alle für einen. Der Grundgedanke der NATO, wenn ein Land angegriffen wird, ist es ein Angriff auf alle Länder. So versteht sich die NATO-Beistattungspflicht und so soll Abschreckung funktionieren. Am 4. April 1949 wurde die NATO in Washington gegründet und deshalb findet der diesjährige NATO-Gipfel auch in der US-Hauptstadt statt. Klaus Remme in Washington, aber angesichts von Kriegen und Krisen dürfte die Feierlaune eher bescheiden sein, oder?
Ja, ich glaube, Frau Dittmar, es hängt ein bisschen davon ab, was man genau unter Feierlaune versteht. Es wird hier sicherlich gleich am Nachmittag, die Staats- und Regierungschefs reisen in den nächsten Stunden an, also am Nachmittag amerikanischer Zeit, Ostküste, hier kein triumphaler Jubel ausbrechen mit Rückblick auf die letzten 75 Jahre. Die tagespolitischen Fragen stehen eher morgen und übermorgen an. Aber es ist sicherlich doch, und aus meiner Sicht gerechtfertigt, auf 75 Jahre Bündnis zurückzublicken und die Blende ganz groß aufzuziehen. Denn da wird dann eben nicht nur an diesen Krieg in der Ukraine gedacht, sondern dann muss man weit zurückgehen und die Allianz in sehr unterschiedlichen Phasen betrachten. Die ersten 6 Jahre ohne Westdeutschland, dann eine Phase des Kalten Krieges, dann nach dem Ende des Kalten Krieges eine Zeit, die durch geschrumpfte Rüstungshaushalte charakterisiert war, durch Auslandseinsätze wie den in Afghanistan und dann übergehend in eine Konfrontation mit einem aggressiven Russland, das die aktuelle Agenda bestimmt. Ist ein Bündnispartner bisher angegriffen worden? Nein, in diesen 75 Jahren nicht. Es ist ein einziges Mal, Frau Dittmar, der sogenannte Bündnisfall ausgerufen worden am 11. September 2001 durch die Vereinigten Staaten. Alles in allem, so sieht man es, eine erfolgreiche Bilanz.
Aber wenn wir zum Tagesaktuellen zurückkommen, was natürlich dieses Treffen auch bestimmen wird, dann ist das große Thema nach wie vor die Unterstützung der Ukraine. Da hatte NATO-Generalsekretär Stoltenberg ja zuletzt nochmal klargemacht, dass die NATO aus seiner Sicht da auch geliefert hat. Aber die Frage bleibt, ob das auch so weitergeht, oder?
Ja, das ist ein Drahtseilakt, den Jens Stoltenberg da geht. Alleine schon an dieser Formulierung würde er sich wahrscheinlich reiben. Die NATO hat aus seiner Sicht nicht im wörtlichen Sinne geliefert. Er muss darauf aufpassen, dass das westliche Bündnis nicht als Kriegspartei wahrgenommen wird. Aber in der Summe haben die NATO-Staaten natürlich alle geliefert, die einen mehr, die anderen weniger. Und gleichzeitig zeigt dieser Krieg wie kein anderes Thema, vor welchen Herausforderungen die westliche Allianz steht. Denn Sie haben ja eingangs in der Anmoderation diesen Solidaritätsgedanken beschrieben, der die DNA dieses Bündnisses repräsentiert. Einer für alle, alle für einen. Wenn wir jetzt zum Beispiel feststellen, dass ein ungarischer Ministerpräsident Viktor Orban sagt, nein, beteilige mich hier nicht an einer Militärhilfe, ich stelle auch kein Personal zur Verfügung, ich will auch nicht, dass das Ganze in NATO-Strukturen steht, dann bemerken wir hier ein Ausscheren, das jetzt bündnistechnisch noch keine Blockade darstellt, denn es geht ja hier nicht um die Bündnisverteidigung, aber es geht doch darum, dass hier jemand ausschert aus einem Konsens an Hilfe gegenüber der Ukraine. Und wie das weitergeht, das ist in der Tat eine Rechnung mit großen Unbekannten.
Und bei Ausscheren ist natürlich die große Frage, wie geht es Ende des Jahres in den USA weiter, über allem und allen quasi der Schatten des möglichen Präsidentenrückkehrers Donald Trump, der vermutlich ja auch, was die Hilfszusagen für die Ukraine betrifft, dann alles zunichte machen könnte. Wie wird das diskutiert?
Ja, das ist genau so. Das ist ein Riesenschatten, der auf diesem Gipfel liegt. Nimmt man Trump beim Worte, dann wäre seine Wiederwahl eine essentielle Gefahr für den Weiterbestand dieses Bündnisses, so wie wir es kennen. Man kann dieser Gefahr, die von einem möglichen Wahlsieg Donald Trumps ausgeht, die Spitze nehmen, indem man auf die erste Amtszeit zurückschaut und sagt, auch da haben wir viele, viele bedrohliche Worte gehört, rhetorische Aggressivität und eine Distanz zum Bündnis. Unter dem Strich hat er zum Beispiel in Deutschland die Truppenpräsenz der Amerikaner erhöht in seiner Amtszeit. Da sagen viele, das ist kein Verlass, dass das nach einem zweiten Wahlsieg Trumps genauso weitergeht. Denn das wird eine andere Präsidentschaft sein, eine ohne Fesseln in Bezug auf eine Wiederwahl, eine, die möglicherweise ohne Berater, die NATO-freundlich gestimmt sind, dominiert wird. Also hier ist auch da muss man wieder sagen, sehr, sehr viel unbekannt. Und gleichermaßen muss man auch sagen, sollten die Demokraten mit welchem Kandidaten auch immer diese Wahl gewinnen, dann ist das hier jetzt kein Selbstläufer in der NATO. Auch die Amerikaner unter einem demokratischen Präsident werden darauf drängen, dass Lastenverteilung weiterhin ernst genommen wird.
Und in welche Schwierigkeiten man kommen kann, das haben wir ja zuletzt schon erlebt mit der Unterstützung der Ukraine, als die Republikaner boykottiert hatten eine Weile. Und da wird ja in Zusammenhang mit einer möglichen Rückkehr von Trump eigentlich auch schon länger die Frage gestellt, wie Europa sich da wappnen könnte, inwiefern man die Hilfen der USA ersetzen könnte. Ist man in dieser Hinsicht in irgendeiner Form weitergekommen?
Ja, ich glaube, man ist weitergekommen und man muss unterscheiden, ob wir hier das Thema Ukraine-Hilfe thematisieren oder aber das Thema Bündnisverteidigung. Wir sind im Jahr 2024. Das ist insofern ja bemerkenswert, weil genau vor 10 Jahren der Beschluss in Wales gefasst wurde, 2% der Verteidigungsausgaben bündnisweit praktisch durchzusetzen. Das ist lange, lange, lange schwierig geworden. Auch Deutschland hat da lange versagt. Aber in den letzten Jahren, und man muss sagen, es ist nicht zuletzt der Drohung Trumps zu verdanken, hat es hier sehr, sehr viel Bewegung gegeben und mit zunehmendem Tempo. Jens Stoltenberg kann, wenn er diesen Gipfel heute beginnt, darauf verweisen, dass es inzwischen 23 Staaten sind, die das 2%-Ziel festhalten, dass es Konsens darüber gibt, dass diese 2% Untergrenze sein sollten, nicht ein Ziel, auf dem man sich ausruhen kann. Auch deshalb hören wir ja tagesaktuell Schwierigkeiten, tagespolitische Schwierigkeiten innerhalb der Bundesregierung, innerhalb der Ampelkoalition über die Perspektive des Verteidigungshaushalts, der, wenn man das ernst nimmt, weiter wachsen muss.
Und was die Ukraine betrifft, hat der Kanzler nochmal das Stichwort gerechtere Lastenverteilung ins Spiel gebracht? Wie groß ist da die Bereitschaft unter den Europäern?
Man muss feststellen, dass auch von Washington aus inzwischen offiziell akzeptiert und gewürdigt wird, dass die Europäer hier nicht auf Augenhöhe sind, sondern was die Ukraine-Hilfe unter dem Strich angeht, sogar mehr getan haben als die Amerikaner. Innerhalb der EU-Staaten oder der europäischen NATO-Staaten, auch wenn wir Kanada hinzunehmen, gibt es gewaltige Unterschiede und Deutschland mahnt hier zu Recht eine größere Lastenverteilung an. Es ist ja nun so, dass Jens Stoltenberg nicht zufällig gesagt hat, diese Hilfe, die wir bisher organisiert haben, 2,5 Jahre lang, 40 Milliarden Euro im Jahr, die müssen wir verstetigen und wir wollen es weg von der Führung Washingtons in NATO-Strukturen überführen, dass das zuverlässiger wird, dass das überjährig auch garantiert ist. Das ist bei der Finanzierung nicht ganz geglückt, weil damit der ein oder andere europäische Verbündete, auch namhafte Verbündete, im Moment wahrscheinlich überfordert wären. Aber die Hilfsstrukturen, die Waffenlieferungen, die Organisation, die Koordination, die wird innerhalb der NATO stattfinden und das ist ein Fortschritt.
Verlieren wir noch ein Wort über den Gastgeber Joe Biden, über den seit dem TV-Duell gegen Donald Trump viel gespottet wird und aber auch gerätselt. Er hat den Anschein erweckt, dass er wirklich weitermachen wird. Ist das nochmal irgendwie Thema im Vorfeld jetzt?
Es wird wie das Thema Trump ein Thema sein, das sich überhaupt nicht vermeiden lässt, denn sie sitzen hier alle, ich meine die Staats- und Regierungschefs, im Auge des Hurricanes, des innenpolitischen Hurricanes, der hier tobt. Und möglicherweise sind das entscheidende Tage, wo sich innerhalb der Demokratischen Partei zunächst einmal noch weitgehend hinter den Kulissen die Lager formieren. Ja, Joe Biden hat seine Meinung klargemacht. Ob die akzeptiert wird, das wird man in den nächsten 7 bis 10 Tagen merken, denn eins ist klar, den Demokraten läuft die Zeit davon. Und das ist ein Drama, das sich parallel zu diesem Gipfel abspielt. Ob dieses Drama den Gipfel selbst dominieren wird, das wissen wir am Freitag.
Klaus Remme in Washington, vielen Dank.